Als Lesung hören wir heute auf Apostelgeschichte 20, die Verse 28 bis 32. Apostelgeschichte 20, 28 bis 32. Aus der Abschiedsrede des Paulus an die Ältesten in Ephesus oder von Ephesus. Mahnt der Apostel Paulus, also diese Ältesten aus Ephesus, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass wir auch in diesem Gottesdienst unter deinem Schutz, unter deinem Segen beieinander sein dürfen. Danken dir für alle, die wohlbehalten hier auch aus der Ferne angekommen sind, dass du selber in unserer Mitte bist. Und dass du jetzt uns, auch allen, die mit uns verbunden sind aus der Ferne, unsere Gedanken durch deinen Heiligen Geist auf dein Wort richtest, unsere Herzen öffnest, dass wir dein Wort aufnehmen, dass es uns ermahnt, tröstet und stärkt in diesen Tagen, dass das Licht deiner Sonne, für die auch heute sinnbildlich stellvertretend die äußere Sonne herrlich leuchtet, in unsere Herzen hineinscheint, die Finsternis manche Sorgen, manchen Kummer, manche Nöte vertreibt. Ja, und du weißt, was auch jeder von uns mitbringt an Belastungen in diesen Tagen, vielleicht auch an existenzieller, beruflicher, sonstiger Unklarheit und banger Frage, dass wir dir alles vor die Füße legen dürfen, in dir wirklich Ruhe und Frieden finden dürfen und dann auch unsere Häupter wieder erheben dürfen, uns aufrichten, gestärkt durch dich und deine Gegenwart. Das schenke uns allen. Amen. Wir nehmen wieder Platz und kommen zum Predigtext. Markus 13, 28 bis 37. Markus 13, 28 bis 37. Da sagt Jesus seinen Jüngern: Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis, wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Habt Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten Vollmacht gab und jedem sein Werk. Und dem Türhüter befahl, dass er wachen solle. So wacht nun. Denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafend findet. Was ich euch aber sage, das sage ich allen: Wacht. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Wir haben heute einen Abschnitt aus der Endzeitrede Jesu nach Markus, beziehungsweise man könnte auch genauer sagen nach Petrus. Der frühchristlichen Überlieferung nach hat Petrus in Rom das Evangelium verkündigt. Als er dann Rom dabei war, wieder zu verlassen, haben ihn die Christen in Rom gebeten, ihnen das Evangelium doch schriftlich dazulassen. Und daraufhin schrieb Markus in Abstimmung mit dem Apostel Petrus das Markus-Evangelium. Also letztlich steht Petrus mit seiner apostolischen Autorität dahinter, weshalb das Markus-Evangelium auch in der Bibel aufgenommen ist. Am vergangenen Sonntag hatten wir einen Abschnitt aus dem Parallelbericht von Lukas 21. Beide berichten dieselbe Endzeitrede Jesu, aber mit verschiedenen Schwerpunkten. Das ist ganz normal, denn Gottes Wort ist zwar auch allgemein gültiges Wort, aber es ist zunächst mal ja auch nicht einfach abstrakt ins Irgend oder Nirgendwo hineingesprochen. Es ist ein Wort an bestimmte Menschen in konkreten Situationen. Wenn deshalb heute 10 bibeltreue Prediger dasselbe Wort in 10 verschiedenen Gemeinden an verschiedenen Orten auslegen, dann werden sie wahrscheinlich ganz verschiedene Schwerpunkte setzen in ihren Predigten und jeder wird etwas anderes Richtiges und Wichtiges zu sagen haben, das gerade für diese Gemeinde zu dieser Zeit von besonderer Bedeutung ist. Bei Lukas, wir erinnern uns an letzten Sonntag, war es etwa die Ermutigung von Vers 28, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Weckerlösung naht. Oder auch die verheißungsvolle Mahnung von Vers 36 bei Lukas, darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr würdig geachtet werdet, aus diesem allem, was geschehen soll, heraus zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. 2 Besonderheiten bei Lukas. Bei Markus liegt der Schwerpunkt ganz auf der Wachsamkeit. Der Kerngedanke unseres Predigttextes steht übrigens für die Riedlinger oder aus der näheren Umgebung, interessanter Aspekt, gut sichtbar geschrieben, weiß jemand wo? In Riedlingen. Wir haben nicht so viele Riedlinger unter uns. An der Kirche St. Georg, an der katholischen Kirche St. Georg. Und zwar, von diesem Bild sieht man es noch nicht, aber hier ist die Sonnenuhr. Und da auf der Sonnenuhr, da könnt ihr es lesen. Wachet und betet, ihr wisst weder Tag noch Stund. Als ich das vor Jahren, da war ich ganz frisch hier angekommen, gesehen habe, beim Weg in Riedlingen unterwegs, habe ich gedacht, ist das nicht wunderbar, dass dieses Wort an der katholischen Kirche St. Georg geschrieben steht. Außen drauf, wo jeder, der vorbeiläuft, lesen kann. Möge es noch manchen Riedlingern oder auch anderen, die vorbeikommen, doch zum Wachen und zum Beten anhalten, damit er sein ewiges Heil nicht verpasst. Markus gibt diesen Gedanken in etwas anderen Worten wieder mit Vers 33. Seht, wacht, betet, denn ihr wisst nicht, wann der Zeitpunkt da ist. Und diesem dreifachen Befehl Jesu teile ich die Predigt ein, auch in diese 3 Teile. Seht, wacht, betet. Zentrale Aufforderung, wie gesagt, bei Markus, das Wachen. Aber es ist eingebunden ins Sehen und Beten. Alle 3 Aspekte gehören zusammen. Erstens, seht. Jesus sagt in Vers 29, wenn ihr seht, dass solches geschieht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist, nämlich der Menschensohn. Wenn sie also sehen, dann werden sie wissen, dass Jesus bald wiederkommt. Worauf sollen sie sehen? Auf die Zeichen, die Jesus im Vorausfolgenden, im Vorausgehenden genannt hat. Wenn er diese Zeichen seht, dann wisst ihr, der Menschensohn ist nicht mehr fern. Lange bevor Israel die Streitwagen des Pharaos sah, saß die Staubwolke, die von ihnen aufgewirbelt wurde. Lange bevor ein Reisender in der Wüste ein Aas sieht, sieht er die Geier, die über dem Aas kreisen. Lange bevor wir den wiederkommenden Herrn sehen, sehen wir die Zeichen, die sein Kommen ankündigen. Wir kennen es vielleicht auch aus Westernfilmen, da sieht man es manchmal, der Indianer, der legt sich auf den Boden, hält das Ohr an die Eisenbahnschiene. Denn schon lange bevor der Zug sichtbar wird, fangen die Eisenbahnschienen schon an zu summen vom Zug. Und dann weiß er, aha, dauert nicht mehr lange, dann ist er da. Jesus sagt gewissermaßen, legt das Ohr an die Schienen der Welt und Heilsgeschichte, seht die Zeichen der Zeit. Gleich in Vers 28, dem ersten Vers, den wir gelesen haben, redet Jesus vom Feigenbaum. Den hatten wir letzten Sonntag auch, da war ich nicht näher drauf eingegangen. Hier nochmal ganz kurz, an dem scheiden sich auch die frommen Geister. Völlig unzweifelhaft ist der Feigenbaum zunächst ein grundsätzlicher Hinweis aufs ganz allgemeine Beobachten der Zeichen. Wenn der Feigenbaum, Lukas fügt hinzu, oder alle anderen Bäume anfangen zu treiben, zu blühen, dann wisst ihr, der Sommer ist nah. Ob der Feigenbaum darüber hinaus auch ein konkretes Zeichen für Israel ist, das ist umstritten und meines Erachtens auch nicht eindeutig zu bejahen. Ich habe extra nochmal die Woche mit Hilfe der Konkordanz nachgeschlagen, wo überall in der Bibel der Feigenbaum erwähnt wird. Das ist rund 40 Mal der Fall. Dabei wird der Feigenbaum häufig zusammen mit dem Weinstock und dem Ölbaum genannt. Und die drei stehen miteinander als Zeichen der Fruchtbarkeit, Zeichen des Segens, wenn Israel nach den Geboten Gottes wandelt oder der Herr immer noch gerade Geduld mit ihnen hat, dann tragen die Feigenbäume, Ölbäume, Weinstöcke reichlich. Und je mehr sich das Volk von seinem Herrn entfernt, Israel hat eine irdische Verheißung, oder das Gericht Gottes nun über sein Volk kommt, dann verdorrt der Feigenbaum, wird abgehackt, der Weinstock, der Ölbaum. Aber an keiner Stelle ist der Feigenbaum wirklich ein eindeutiges Symbol für Israel. Selbst Joel 1, Vers 6 folgender erscheint der Feigenbaum eher als Zeichen des Gerichts, denn als Symbol für Israel. Dort lesen wir, denn eine Nation ist über mein Land heraufgezogen, mächtig und ohne Zahl. Ihre Zähne sind Löwenzähne und sie hat das Gebiss einer Löwin. Sie hat meinen Weinstock zu einer Wüste gemacht und meinen Feigenbaum zerknickt. Wir sehen es wieder ganz klassisch eingebettet in so ein Gerichtsbild. Wieder der Feigenbaum zusammen mit dem Weinstock. Der Herr sagt hier sowohl beim Weinstock wie beim Feigenbaum, meinen Weinstock, meinen Feigenbaum. Wenn man will, kann man es auf Israel beziehen, ist aber definitiv Auslegungssache. Allerdings, auch wenn der Feigenbaum hier nicht unzweifelhaft auf Israel deutet, bleibt Israel ein klares Zeichen. Die Bibel sagt, wir haben es ja schon oft in Erinnerung gerufen, Gott holt sein Volk zurück am Ende der Zeit. Und 2018 waren es 70 Jahre, dass es wieder einen Staat Israel gibt. Ein außerordentlich klares Zeichen. Der englische Generalstaatsanwalt und Lordkanzler Erskine sagte einmal, auch wenn alle anderen Zeugnisse für die Wahrheit der Bibel auf den Grund des Meeres versenkt würden, wären die weltweite Zerstreuung der Juden, ihre beispiellosen Leiden und ihre wunderbare Bewahrung ausreichend, um die Wahrheit der Bibel zu belegen. Ich vermute, ich habe noch mal nachgedacht über diesen Feigenbaum. Wie kommen manche Ausleger sehr intensiv, manche auch etwas verbissen drauf, dass der Feigenbaum ein Symbol für Israel sein muss? Ich glaube, es ist eine Assoziation umgekehrt. Weil Israel ein klares Zeichen für die Endzeit ist, assoziieren sie, wenn Jesus vom Feigenbaum spricht, wenn der Feigenbaum blüht, okay, das muss dann Israel sein. Wie gesagt, Auslegungssache, so einfach kann man es nicht sagen, aber Israel ist in jedem Falle ein Zeichen. Die vier Blutmonde in den Jahren 2014 und 2015 habe ich am vergangenen Sonntag kurz erwähnt. Ich will es gerade noch mal ein bisschen breiter darlegen für die, die es schon länger nicht mehr gesehen haben. Alle vier fielen damals auf den ersten Tag des Passafests und den ersten Tag des Laubhüttenfests. Ich habe es hier mal an die Wand geworfen, also meine jüdische Zählung, kalendarisch rechts nach unserem Kalender, da sehen wir Passach, Sukkot, das Laubhüttenfest. Also ist schon interessant. 4 totale Mondfinsternisse in 2 Jahren gab es eben auch, hatte ich erwähnt, 4950, unmittelbar nach der Neugründung des Staates Israels. Außerdem in den Jahren 67, 68, 6-Tage-Krieg, als die Israelis Jerusalem eroberten. Und nun 2014 und 15. Sag immer wieder, wenn ich auf solche Dinge hingewiesen werde, speichere ich es einfach mal zunächst ab, merke mir das und beobachte. Lass mich da ungern wuschig machen. Es gibt da auch viel Hysterie schnell. Wenn allerdings alle 4 Mondfinsternisse, wie hier in diesem Falle, jeweils auf den ersten Tag des Passafests oder den ersten Tag des Laubhüttenfests fallen, ist schon etwas außergewöhnlich. Und es ist erstens keine Frage, dass sich im Blick auf Israel in den vergangenen Jahren einiges getan hat. Wir erinnern uns, Trump hat Jerusalem, was damals viel Aufruhr verursacht hat, als Hauptstadt Israels anerkannt. In diesem Jahr ging es auch durch manche frommen Mitteilungen, wurden die berühmt nötigen roten Kühe gefunden und etliche, ich glaube 3 Stück, dieses Jahr nach Israel geflogen, die ja für das Tempelritual und für Opferritual unverzichtbar sind, für die reinigende Asche, für das Reinigungswasser. Es scheint gezielte Vorbereitungen zu geben zum Passa 2023, also circa in einem halben Jahr, nicht mal ganz, den Opferdienst auf dem Tempelberg wieder aufzunehmen. Dürfen wir gespannt sein, ob es so weit kommt. Aber soweit ich aus verschiedenen Quellen höre, laufen die Vorbereitungen sehr gezielt darauf hin. Außerdem habe ich dieser Tage gelesen, könnte bei Topic gewesen sein, von Ulrich Kamprax, dass viele ultraorthodoxe Rabbiner derzeit nicht mal mehr für Kurzurlaube Israel verlassen, weil sie die Wiederkunft, das Kommen des Messias nicht versäumen wollen. Also wir haben im ultraorthodoxen Judentum wohl auch durch verschiedene Prophezeiungen im jüdischen Spektrum eine ganz heiße Naherwartung im Blick aufs unmittelbar bevorstehende Kommen des Messias. Und das dürfte durchaus im Kontext, im Zusammenhang mit dem, was sich da rund um den Tempelopferdienst im Moment so alles entwickelt, zu sehen sein. Wobei wir sehen müssen, der Messias, der da zunächst kommt, dürfte der antichristliche Pseudo-Messias sein. Vorsicht ist geboten, Wachsamkeit. Und Israel, abgesehen davon, wenn wir nochmal mit den Blutmonden sind, die sicher nicht nur für Israel, sondern eben auch für die Welt Bedeutung haben, dass seit 2015, und wenn wir zurückblicken, war es auch interessant. Die Dinge gingen ja voraus, die Blutmonde. Nein, gingen sie hinterher, bei den anderen gingen sie wohl hinterher. Da gingen sie hinterher, in dem Fall gingen sie voraus. Weil das ab 2015 nach diesen Blutmondereignissen dramatische Entwicklungen Richtung Endzeit eingesetzt haben und sich seither galoppierend überschlagen, kann überhaupt gar keine Frage sein. Da habe ich am vergangenen Sonntag einiges genannt, muss ich heute nicht wiederholen. Seht, sagt Jesus, seht auf das, was sich vor euren Augen abspielt, was da konkret Gestalt gewinnt von dem, was ich euch angekündigt habe. All das sagt euch, ich komme wieder, ich stehe nah vor der Tür. Und deshalb wacht. Der zweite Punkt, wacht 4-mal in diesen Versen 33 bis 37, 4-mal der Aufruf, wacht. Ein dramatisches Kennzeichen der heutigen Christenheit, dass sie weithin nicht wacht. Sie hat sich weithin in der Diesseitigkeit verloren. Gott sei Dank gibt es noch ein paar Ausnahmen, aber sind leider Ausnahmen. Wacht, sagt Jesus, denn ihr wisst nicht, wann der Zeitpunkt da ist, interessant, Und das wird für manche zum Anstoß, sagt Jesus in Vers 32, von jenem Tag aber und der Stunde weiß niemand, weder die Engel im Himmel, okay, gut, würden wir soweit noch akzeptieren, kein Problem, aber dann sagt Jesus auch, der Sohn nicht, nur der Vater im Himmel. Und wir wissen, das ist zum Beispiel für Zeugen Jehovas, für andere, die die Gottheit Jesu leugnen, einer der wichtigen Punkte, dass sie sagen, ja, Jesus kann ja nicht Gott sein. Der weiß ja auch nicht den Tag seiner Wiederkunft. Der Vater weiß es, Jesus weiß es nichts, also können sie nicht eins sein. Wo liegt der Gedankenfehler? Ganz einfach. In seinen Erdentagen, lesen wir, hat er sich entäußert und nahm Knechtsgestalt an. Er hat sein göttliches Wesen und damit auch seine göttliche Allwissenheit beim Vater gelassen und ist herabgestiegen in unsere Begrenzungen. Das gilt aber eben nur für den irdischen Jesus und nicht für den Sohn allgemein. Ganz wichtig, dass wir uns da nicht durcheinander bringen lassen. Erklärt genau auch manches andere, was wir dann bei Jesus eben an spezifisch Menschlichem und nicht spezifisch Göttlichem sehen in seinen Erdentagen. Er ist Mensch geworden, hat sich entäußert. Weil wir die Zeit nicht vorausberechnen können, müssen wir wachsam sein. Könnten wir die Zeit berechnen, müssten wir nicht wachen. Dann würden wir einfach den Wecker stellen und bis dahin tief und fest schlafen. Leider haben viele den Wecker nicht gestellt und schlafen trotzdem tief und fest. Zu denen sollten wir nicht gehören. Wir sollten zu denen gehören, die wachen, die die endzeitlichen Vorgänge wahrnehmen und im Licht der biblischen Prophetie einordnen. Wir haben die Zeichen und die Zeichen sagen uns, die Zeit schreitet voran. Ist interessant, schon vor 9 Jahren, damals hat mich es noch gar nicht interessiert, damals hatte ich noch gar kein Smartphone. Nachdem ich jetzt selber doch auch eins habe, ist noch interessanter. Aber schon vor 9 Jahren habe ich im Internet die Meldung gelesen, das durchschnittliche Smartphone gibt jeden Tag mehrere 100.000 Datenpakete weiter an Surfer rund um die Welt. Innerhalb, im getesteten Fall, waren es 350.000 Datenpakete innerhalb von 24 Stunden an 350 verschiedene Surfer rund um die Erde. Sogar 45.000 Datenpakete, als es abgeschaltet war. Auch das ist nochmal ganz wichtig, liebe Geschwister. Ganz viele meinen, ja, ich habe mein Handy dabei, aber ich habe es ja ausgeschaltet, nützt gar nichts. Das sendet, nimmt auf und sendet munter weiter, auch im ausgeschalteten Zustand. Früher konnte man bei den Smartphones noch einen Akku rausnehmen, dann war Funkstille. Warum haben die das wohl bei den neueren Smartphones nicht mehr so? Aus ökologischen Gründen mit Sicherheit nicht. Denn ökologisch wäre es doch, nachhaltig wäre es doch, wenn der Akku verbraucht ist, den verbrauchten Akku durch einen neuen ersetzen könnte. Und dann könnte man ein Smartphone 10, 15, 20 Jahre lang benutzen. Die würden es möglicherweise so lange aushalten, wenn man sich nicht draufsetzt oder so. Wir sehen übrigens, liebe Geschwister, um den Umweltschutz geht es nicht. Ist auch sonst wichtig. Lassen wir uns da nicht ins Boxhorn jagen. Wenn wir jetzt auch in diesen Tagen hören, ich glaube, irgendwo ging es durchs Netz. Oxfordshire hat gerade vorhin auch noch mal jemand erwähnt. Ich habe es ganz kurz im Internet gesehen, da soll es dann irgendwo Ausgangsbeschränkungen geben, um des Umweltschutzes willen. Es geht doch nicht um den Umweltschutz, es geht um Knechtung und Ausbeutung und um Unterdrückung. Achtet da überall drauf, was ihr euch irgendwo für dumm verkaufen wollt, auch bei den E-Autos oder bei den Wärmepumpenheizungen und so weiter, auch E-Heizungen und so weiter. Wo soll denn der ganze Strom herkommen, hatten wir festgestellt. Was für Umweltzerstörung bei der Gewinnung von Kobalt und Lithium. Wenn man mal das Gesamtpaket sieht, Windräder, was die an Energie brauchen, bis die überhaupt mal aufgestellt werden, was da Beton vergossen werden muss und. Wenn man eine ökologische Gesamtbilanz ziehen würde, dann merkt man, es geht nicht um Umweltschutz, es geht um Ausbeutung und Unterdrückung. Für diejenigen, die ein Handy haben, immer am allerbesten entweder zu Hause lassen oder dann im Auto, oder es gibt, kann man kaufen, auch im Internet, Hüllen, die es einigermaßen zuverlässig abdichten. Und dann aber übrigens am besten im ausgeschalteten Zustand schon versucht, das Ding die ganze Zeit Kontakt zu kriegen und kommt nicht durch und verbraucht viel Akku. Also im ausgeschalteten Zustand in die Hülle, dann sollte nichts mehr passieren. Dann kann man es sogar in Gottesdienst mitbringen. Im schlimmsten Fall. Wohl dem, der noch Stunden des Tages ohne Handy überleben kann. Wir sehen es übrigens auch ansonsten, ich denke es immer wieder, habe immer wieder auch mit unseren Kindern, unsere Tochter ist da auch ganz umweltbewusst und wir haben da manche heiße Diskussion und ich sage, wenn die wirklich umweltschützerisch und nachhaltig arbeiten wollten, dann hätten sie schon seit Jahren und Jahrzehnten langlebige Produkte auf den Markt bringen können, ohne installierte Schwachpunkte, wo der Kühlschrank, die Waschmaschine, das Auto, was weiß ich was alles, kurz nachdem die Garantiezeit abgelaufen ist, die ersten den Geist aufgeben und so weiter. Ja. All das, liebe Geschwister, die Zeichen der Zeit. Smartphone, Überwachung war der Aspekt. Nur eine der vielen Arten, durch die wir fortlaufend überwacht werden. Und dann gibt es noch Leute, die stellen sich zusätzlich eine Alexa ins Haus, damit sie garantiert auch rundum auf Sendung sind. Wir haben bereits heute die nahezu totale Überwachung, von der die Bibel für die Endzeit, für die Zeit des Antichristen spricht. Und Jesus sagt, wenn ihr all diese Dinge seht, dann wisst doch, dass mein Tag nahe ist. Ja, liebe Geschwister, Spott und Skepsis der Welt ändern nichts daran. Es wird alles genauso geschehen, wie es der Herr gesagt hat. Und dafür gibt Jesus in diesen Versen auch eine mehrfache intensive Beteuerung. Vers 30, wahrlich, ich sage euch ganz gewiss, das ist ja die Betonung des wahrlich, ganz gewiss, so wird es sein. Dann weiter noch Vers 30, dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Geht nicht um Generation, es durfte vorrangig das Geschlecht Israel sein. Dieses Volk wird nicht untergehen. Man kann es auch aufs Menschengeschlecht allgemein deuten. Es gab ja Zeiten schon vor Jahrzehnten in meiner Jugend, da hatten manche furchtbare Angst vor Atomkrieg. Die Menschheit wird durch einen Atomkrieg ausgelöscht. Bibelleser konnten sich bei solchen Horrormeldungen immer ganz entspannt im Sessel zurücklehnen. Nein, Jesus hat gesagt, dies Geschlecht wird nicht vergehen. Es wird keinen globalen Atomkrieg geben, der die Menschheit komplett auslöscht. Wäre ja niemand mehr da, wenn der Herr wiederkommt. Ob es irgendwelche atomaren Schläge und so weiter geben wird noch in Zukunft, das wissen wir nicht. Und drittens sagt Jesus, Vers 31, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte vergehen nicht. Dreimal betont Jesus, ihr könnt euch absolut darauf verlassen, alles kommt genauso, wie ich es euch gesagt habe. Und wir gehören zu der Generation, liebe Geschwister, die das zweifelhafte Vergnügen hat, das alles genauso zu erleben. Ja. Alles, sagt Jesus. Nicht ein winziger Teil dessen, was Jesus sagt, wird ausbleiben. Die Kritiker werden vergehen. Der Herr wird Recht behalten. Alles wird sich erfüllen. Und deshalb schließt Jesus diesen Abschnitt mit Vers 37, was ich aber euch sage, das sage ich allen, wacht. Und dazu kommt das Dritte, betet. Denn Wachen und Beten gehören zusammen, untrennbar. Aus einem ganz einfachen Grund, weil wir das Wachen aus eigener Kraft gar nicht schaffen. Aus uns haben wir weder den Glauben noch die Ausdauer, ständig wachsam zu bleiben. Wir brauchen zum Wachen das Gebet, die Verbindung zum Herrn, zum himmlischen Vater, der uns Kraft dazu schenkt. Adolf Schlatter sagte, der Beter lässt alles Irdische zurück und schaut empor. Und liebe Geschwister, das ist gerade in diesen Tagen so wichtig. Der Beter lässt alles Irdische zurück und schaut empor. Der Wahnsinn dieser Tage, der neigt dazu, unseren ganzen Blick, unsere ganze Aufmerksamkeit in wie ein Strudel in dieses Böse hineinzuziehen. Und wir müssen jeden Tag aufpassen, dass wir das nicht zulassen. Ich habe gerade ganz aktuell eine E-Mail-Nachricht von einer Glaubensgeschwister erhalten, die das an ihre Bekannten verteilt hat, dass sie sich aus fast allen Telegram-Kanälen zurückgezogen hat, weil sie es nicht mehr will, dass dieses Ganze so auf ihr Leben einstürmt und sich aufs Positive, aufs Geistliche, auf die Beziehung zum Herrn viel stärker konzentrieren will. Beten heißt auf Jesus schauen. Beten heißt auf den himmlischen Vater schauen. Uns nicht gefangen nehmen lassen vom Blick auf diese Welt. Beten ist eine Lebenshaltung. Viele stolpern ja, wenn es Paulus schreibt, betet ohne Unterlass. Kann ja nicht den ganzen Tag im stillen Kämmerlein sitzen, Hände gefaltet, wer macht die Hausarbeit? Wie soll das gehen? Ist eine Lebenshaltung. Ständig ausgerichtet auf den Herrn, ständig im Bewusstsein seiner Gegenwart. Und da braucht es aber eben auch die bewusste Entscheidung, dass wir nicht wie das Kaninchen auf die Schlange, auf die Zeitläufe schauen. Wenn wir an den letzten Sonntag zurückdenken, die Mahnung Jesu, richtet euch auf, erhebt eure Häupter. Das können wir nur, wenn wir nicht zulassen, dass die Schreckensnachrichten der Welt uns ständig niederdrücken. Hab's, glaube ich, auch vergangene Woche im Internet gelesen, da kam ein Interview mit dem Ottfried Fischer, den kennt vielleicht mancher von euch, Pater Braun, so ein Filme. Recht kluger Kopf, ziemlich füllig. Und da kam so ein Interview, ich habe es kurz überflogen, ganz interessant war dabei. Dann wurde er gefragt, auch so wie es ihm geht in dieser heutigen Zeit. Und sagt, dieser durchaus sehr kluge Mann, dass er sich freut, dass er schon älter ist. Im Blick auf das, was noch kommt. Und dann sagt er, man mag ja schon die Nachrichten gar nicht mehr einschalten. Ein Weltmensch, nicht wahr? Und das ist so wichtig, liebe Geschwister, dass wir unseren Blick nicht gefangen nehmen lassen von den Schrecknissen der Welt, sondern auf Jesus sehen. Und dazu dient das Beten. Beten ist immer wieder das den Blick herausnehmen, weg von der Welt, weg von dem, was Tag für Tag auf uns einstürmt, weg von den Nöten, von den Ängsten, von den Sorgen, von den Bedrohungen, auf den himmlischen Vater blicken. Das ist die Mahnung. Wacht, seht, wacht, betet, blickt jeden Tag ganz fest auf den himmlischen Vater. Das wolle er uns auch in dieser Woche und die kommenden Zeit schenken, in seiner Kraft. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, himmlischer Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns durch deinen Heiligen Geist immer wieder die Konzentration auf dich und auf dein Wort schenkst. Und dass wir es mit deiner Kraft schaffen dürfen, uns eben nicht von den Dingen dieser Welt gefangen nehmen zu lassen, uns auch nicht von ihnen niederdrücken lassen müssen, auch wenn die Gefahr in diesem Wahnsinn dieser Tage fast jeden Tag besteht. Aber mit dir und in dir und durch dich können wir es anders. Können wir uns immer wieder aufrichten, unsere Häupter erheben, ja, die Zeichen durchaus wahrnehmen, uns aber nicht von ihnen erschrecken und schon gar nicht in Panik versetzen lassen, sondern fröhlich, getrost und gelassen nach vorn schauen. Und du weißt auch, was manchen von uns heute bewegt hat, dass wir auch das ganz getrost und gelassen alles in deine Hände legen dürfen und wissen, du sorgst für uns. Das ist ja der Blick, das ist der Sinn des Gebets, dass wir dich in unsere Nöte, in unseren Alltag hereinlassen. Alles, was uns bewegt, vor dir ausbreiten und sagen, himmlischer Vater, jetzt kümmer du dich drum. Unsere Möglichkeiten sind begrenzt, in diesen Tagen fast gegen null, aber du bist der Allmächtige, kümmer du dich. Wunderbarer, dass wir unser eigenes Leben, unsere Ehen, unsere Familien, auch unsere Gemeinde, unser Netzwerk so in deine Hände befehlen dürfen, vor dir ausbreiten, sagen, kümmer du dich, schütz du, bewahre du, segne du. Und dass die Freude darüber, dass du es auch tun wirst, unser Leben erfüllt und trägt bis zu deiner Wiederkunft. Und wir wollen dich für diejenigen bitten, die dich noch nicht kennen, Herr, auch in diesen Tagen, dass sie doch umkehren, dass sie doch auch diese Finsternis, die hereinbricht, zum Anlass nehmen, nachzudenken, die Erschütterungen der Welt darüber nachzudenken, ob sie selber einen festen, einen ewigkeitsfähigen Grund unter dem Boden haben, unter ihren Füßen. Und wir bitten dich auch für alle, die in unserem Staat, in den Behörden, bei Polizei, auf den Gerichten, beim Militär etc. Verantwortung haben, dass sie sich doch nicht vom Bösen leiten lassen, sondern sich vom Bösen abwenden und das tun, was gut und was richtig und was in deinen Augen wohlgefällig ist. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.